Ja, schön, dass Sie wieder da sind und wir Fortsetzung machen können von gestern Abend bei dieser doch sehr bewegenden Biografie des Hiob, von der wir einige Ausschnitte in diesen Kapiteln vorgeführt bekommen. Heute steht diese Bibelarbeit unter der Überschrift Der verstellte Blick. Wir werden Kapitel 3 miteinander anschauen und wenn Sie eine Bibel dabei haben, ist es in jedem Fall hilfreich, wenn Sie mitlesen und das auf diese Weise verfolgen können. Ich werde mich auch bemühen, es immer so zu lesen, dass Sie gut jeweils in den Textabschnitt hineinkommen. Hiob hat ja doch eine sehr dichterische Sprache an vielen Stellen. Es ist sehr, sehr bewegend, sehr mitreißend. Und wir wollen versuchen, was Gott uns damit sagen will, zu erkennen und alles unter dieser Überschrift, der verstellte Blick. Ein persischer Arzt namens Avicenna machte bereits um 1000 nach Christus dieses spannende und zugleich ja eigentlich einfache Experiment. Er sperrte zwei Lämmer in getrennte Käfige ein, also Alter, Gewicht, Gesundheitszustand der beiden Tiere glichen einander bis aufs Haar, soweit man das erkennen konnte. Und dann, und jetzt kommt der Clou, dann ließ Avicenna einen dritten Käfig aufstellen, der fortan von einem Wolf, von einem richtigen Wolf bewohnt werden sollte, muss man sagen. Und eines der Schafe konnte den Wolf beständig sehen, das andere Schaf war durch eine Hecke von diesem Wolf beziehungsweise von diesem bedrohlichen Anblick des Wolfes abgeschnitten, obwohl die alle drei in Käfigen waren. Was geschah? Das Lamm hinter der Hecke, das den Wolf nicht sehen konnte, verzeichnete eine regelmäßige Gewichtszunahme und entwickelte sich ganz normal. Das andere Lamm, das Lamm mit dem Blickkontakt dagegen, wurde zunehmend unruhiger, nahm immer weniger Nahrung zu sich und verendete schließlich bereits nach einem halben Jahr. Der Wolf selbst tat beiden Lämmern kein Leid an. Der Wolf tat also auch diesem Lamm kein Leid an, das ihn ständig sah. Er konnte es ja nicht mal berühren. Aber allein sein Anblick löste solche Angst aus, dass das Lamm sich aufgrund dieser Angst am Ende letztlich selbst zerstörte. Die Frage lautet, worauf schauen wir? Worauf schauen Sie? Auch in unserem Umfeld gibt es ja genügend Wölfe, die uns einschüchtern wollen. Als Jesus seine Jünger mit dem Evangelium losschickte zum ersten Mal, da sagte er in Matthäus 10, Vers 16, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Also die Frage, worauf starren wir? Wovon wird unser Blick möglicherweise gefesselt? Woran krallen wir uns optisch fest? Was zieht uns runter? Was kann uns entmutigen, uns Angst machen, uns vielleicht sogar in Panik versetzen, nur weil wir ständig darauf starren müssen, sei es im wortwörtlichen Sinne oder sei es in unseren Gedanken, in unseren Reflexionen, möglicherweise auch in unserer Fantasie. Das können sehr persönliche Nöte sein, die uns fixieren, von denen unser Blick irgendwie nicht wegkommt. Das können aber auch politische Umstände sein, mit denen wir uns ständig auseinandersetzen, die wir einfach anstarren, weil wir natürlich bewusste Staatsbürger sind und das nicht einfach so alles an uns vorbeirauschen lassen können. Vielleicht eine ganz gute Hilfsfrage. Was war der erste Anblick äußerlich oder innerlich, der Sie heute Morgen angezogen hat? Was war Ihr erster Anblick, innerlich oder äußerlich, mit dem Sie aufgestanden sind? Und ja, mit welchem Kopfkino sind Sie gestern Nacht eingeschlafen? Worauf blicken wir? Was fasziniert uns? Worauf blickt Hiob? Wenn wir dieses dritte Kapitel beginnen, dann merken wir, wenn wir das gestern mitbekommen haben, dass wir zwischen Kapitel 2 und Kapitel 3 einen Bruch haben. Bei Hiob ist ganz viel verändert. Vielleicht haben Sie noch im Ohr, was Hiob gestern sagte, auch in diesen Tumulten, die sein Leben, seine ganze Biografie wirklich in Unruhe gebracht haben, fast ins Chaos gestürzt haben. Da sagte er gestern noch, wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollen wir dann nicht auch das Böse annehmen? Bei all dem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Und wir haben auch noch im Ohr, was er in Kapitel 1 am Schluss sagte, obwohl seine Kinder gestorben worden waren, obwohl ihm sein Besitz weggenommen worden war, was sicherlich nicht so schlimm war wie der Verlust seiner Kinder, aber es kam alles zusammen. Da sagte Hiob noch, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und jetzt finden wir uns in Kapitel 3 ja fast wie in einer anderen Welt wieder. Und zwischen diesen beiden Kapiteln, wenn man das rekonstruiert, aufgrund der Angaben, die wir haben, liegen man gerade etwa 7 Tage, liegt etwa eine Woche zwischen Kapitel 2 und Kapitel 3. Am Anfang waren zunächst ja seine Freunde gekommen, 2:11, als aber die drei Freunde Hiobs von all diesem Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie jeder von seinem Ort und dann werden die Namen genannt. Sie verabredeten sich miteinander, um hinzugehen, um ihm ihr Beileid zu bezeugen, ihn zu trösten. Und als sie von Ferne ihre Augen erhoben, erkannten sie ihn nicht mehr. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und jeder zerriss sein Gewand, also als Zeichen der Trauer. Und sie warfen Staub über ihre Häupter zum Himmel und dann setzten sie sich zu ihm auf den Erdboden 7 Tage und 7 Nächte lang. Keiner redete ein Wort mit ihm, denn sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war. Die halten wirklich 7 Tage mit ihm aus. Ein liebevoller Freundschaftsdienst. Und nachdem sie so 7 Tage miteinander dort ausgeharrt haben, nachdem das alles passiert ist, bricht es plötzlich aus Hiob heraus. Und plötzlich haben wir den Eindruck, als ob eine völlig andere Person uns da gegenübersteht. Eine völlig andere Person, und das muss man noch zur Information hinzufügen, sprachlich verstärkt dieser Text den inhaltlichen Umbruch, diese Zäsur noch dadurch, dass wir ab Kapitel 3, das kann man im Deutschen nur ansatzweise so erkennen, plötzlich eine neue Gattung, eine neue Literaturgattung vor uns haben. Bis Kapitel 2 Ende berichtet dieser Text in Prosa. Also in so einem ganz normalen, erzählenden, berichtenden Stil. Aber ab Kapitel 3 haben wir es mit hebräischer Poesie zu tun. Also da wird auch die Sprache nochmal wuchtiger. Und ein bisschen merkt man davon auch noch in der deutschen Übersetzung. Ich lese es nach der Schlachterübersetzung. Hiob 3, und hören Sie selbst, hören Sie einfach rein und lassen Sie mal diese Verse auf sich wirken. Die Verse 1 bis 13, dieser Umbruch. Danach, also nach diesen 7 Tagen zusammen mit seinen Freunden, tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte den Tag seiner Geburt. Und Hiob begann und sprach, O, wäre doch der Tag ausgelöscht, da ich geboren wurde, und die Nacht sprach, ein Knabe ist gezeugt. Wäre doch dieser Tag Finsternis geblieben, hätte doch Gott in der Höhe sich nicht um ihn gekümmert und wäre doch niemals das Tageslicht über ihm aufgeleuchtet, hätten doch Finsternis und Todesschatten ihn zurückgefordert, diesen Tag, Gewölk sich auf ihm niedergelassen und diesen trüben Tag überfallen. Und jene Nacht hätte doch das Dunkel sie hinweggerafft, hätte sie sich nur nicht gefreut unter den Tagen des Jahres und wäre sie doch nicht in die Zahl der Monate eingereiht worden. Also hätte es sie einfach nicht gegeben. Das ist der Sinn dahinter. Ja, wäre jene Nacht unfruchtbar geblieben, hätte doch kein Jubel sie erreicht. Hätten sie doch die verwünscht, die den Tag verfluchen können, die imstande sind, den Leviathan aufzuwecken, hätten sich doch die Sterne ihrer Morgendämmerung verfinstert, hätte sie doch auf Licht gehofft, ohne dass es erschienen wäre, hätte sie doch die Strahlen der Morgenröte nicht geschaut. Doch sie verschloss mir nicht die Pforte des Mutterleibes und verbarg nicht den Jammer vor meinen Augen. Warum starb ich nicht gleich bei der Geburt? Warum kam ich nicht um, sobald ich aus dem Mutterschoß hervorging? Warum kamen mir Knie entgegen und wozu Brüste, dass ich daran trank? Denn jetzt läge ich da und wäre still. Ich wäre entschlafen und hätte nun Ruhe. Ein krasser Text. Ja, nichts scheint mehr übrig geblieben zu sein von der alten Getrostheit, Kapitel 1, Kapitel 2, die mitten im Schmerz und in dieser tiefen Not doch noch immer irgendwie da gewesen war. Nichts mehr davon da. Das Kapitel beginnt mit dem Satz, mit dem Wort danach. Danach tat Hiob seinen Mund auf, nach diesen 7 Tagen. Und ist das nicht irgendwie auch nachvollziehbar? Das berichten immer wieder Menschen, die von einem großen Leid plötzlich getroffen werden. Am Anfang, in den ersten Stunden und Tagen, als das Leid über sie hereinbrach, da wussten sie sich noch instinktiv getragen. So war das bei Hiob, ja. Der Schock hat ihn, dieses plötzlichen Verlustes, hat ihn umso fester in Gottes Arme getrieben. Aber jetzt kommt er so langsam zu sich. Jetzt sind die ersten 7 Tage vergangen. Jetzt kommt er ins Nachdenken, jetzt kommt er ins Grübeln. Und jetzt beginnen eigentlich seine dunklen Tage. Campbell Morgan, ein erfahrener englischer Prediger, hat über diese Situation Hiobs Folgendes gesagt. Jetzt begannen für Hiob die dunkelsten Tage. Im Hereinbrechen der Katastrophe selbst steckt ja noch immer etwas Stimulierendes. Es ist gerade der Schock, der eine Kraft erzeugt, die den Menschen erstmal dazu bringt, weiterzumachen. Aber erst nach einiger Zeit, erst in der brütenden Stille, die dann nachher den Geist umhüllt, erst da beginnt der wirkliche Kampf. Hiob ist nun in diese Stille eingetreten und in den damit verbundenen Kampf. Zitat Ende von Campbell Morgan. Und jetzt scheint es ihm den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Hiob verflucht seinen Tag. Er wünscht sich sehnlichst, sein Geburtstag könnte aus dem Kalender getilgt werden. Das heißt, seine Geburt könnte rückgängig gemacht werden. Und eins müssen wir sehen. Er verflucht nicht Gott. Das hat ja der Teufel immer angekündigt. Warte ab, wenn es ihm dreckig geht, nur dreckig genug, dann wird er dich verfluchen, Gott. Das geschieht eindeutig nicht. Davor bleibt er bewahrt. Aber Hiob gäbe alles dafür, selbst niemals geboren worden zu sein, selbst niemals wirklich das Licht der Welt erblickt zu haben. Immerhin macht er aus seinem Herzen keine Mördergrube, es platzt geradezu aus ihm heraus, das haben Sie ja bei dieser Lesung auch gemerkt. Ja, und man muss sagen, das wiederum ist gut für uns, auch für uns heute Abend, weil wir dadurch sehr gut nachvollziehen können, was mit ihm los ist in diesen Stunden und Tagen. In Vers 24 steht das Wort, wie Wasser ergießt sich mein Brüllen. Wie Wasser ergießt sich mein Brüllen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Und am Anfang von Vers 24 lesen wir, denn statt zu essen seufze ich. Statt zu essen seufze ich, aber das Seufzen ist eigentlich viel zu vornehm übersetzt. Das Wort, was dort steht im Hebräischen für Seufzen, das beschreibt eigentlich das Aufschreien der israelischen Sklaven damals unter der Ausbeutung durch die Ägypter. Das ist damit gemeint. Also dieser gequälte Aufschrei, das steckt hier hinter diesem Seufzen. Kann man das nachvollziehen, was ist passiert? Es gibt in der Literatur zu diesem Text, also in den verschiedenen Auslegungen, viele Versuche, diesen Umschwung bei Hiob irgendwie psychologisch einzufangen und zu erklären. Und ganz sicher hat das ja auch eine psychologische Komponente, also weil Hiob eben ein Mensch ist. Klar, ein Mensch aus Fleisch und Blut, aus Leib und Seele. Aber damit ist der Kern dieser Situation und damit ist auch das Wesen seiner Not noch nicht richtig erfasst. Schauen Sie mal, was, und das müssen wir verstehen, um auch für unsere Situationen die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Was ist der entscheidende Unterschied bei Hiob zwischen Kapitel 2 und Kapitel 3? Von seiner Wahrnehmung aus, von seiner Seite aus, ist hier in Kapitel 3 plötzlich der Kontakt zu Gott abgebrochen. Das ist der entscheidende Unterschied. Nicht, dass Gott seinerseits den Kontakt zu Hiob unterbrochen hat. Gott ist noch da. Aber Hiob merkt es nicht mehr. Von Hiobs Seite aus ist der Kontakt zu Gott plötzlich gekappt. Das ist Hiobs Situation. Hiob kann Gott nicht mehr erkennen. Er kann ihn nicht mehr finden in seiner Not. Es geht ihm vielleicht wie dem kleinen Jungen, der mit seinem Vater im Fußballstadion war und der Vater hält ihn fest. Und natürlich sind da die Menschenmengen, die sich bewegen Richtung Tribünen, immer fest an der Hand des Vaters. Und plötzlich kommt irgendjemand dazwischen und der Sohn ist vom Vater getrennt in den Mengen. Er sieht ihn nicht mehr. Der Vater ruft nach dem Sohn, der Sohn ruft nach dem Vater. Und der Sohn weiß einfach nicht mehr, was jetzt los ist und wo der Vater nun wirklich ist. Plötzlich werden die beiden getrennt und für den Sohn fühlt es sich so an, für den kleinen Sohn, als hätte er plötzlich seinen besten Freund verloren. Und das gibt vielleicht andeutungsweise die emotionale Situation von Hiob wieder in diesem Moment. Benedikt Peters erklärt es so, er sagt, Hiobs Glaube war eingebrochen. Hiobs Glaube war eingebrochen. Und damit konnte Hiob gerade das nicht mehr sehen, was er in dieser Notlage am dringendsten gebraucht hätte. Er konnte Gottes Verheißung nicht mehr sehen, er konnte Gottes Charakter nicht mehr sehen, er konnte Gottes Plan mit seinem Leben nicht mehr sehen. Es war alles plötzlich verschwunden. Und darum habe ich dieses dritte Kapitel unter die Überschrift gesetzt, der verstellte Blick, weil das Hiobs Situation ist. Der verstellte Blick, der Blick auf das, was er jetzt am dringendsten sehen müsste, also mit den Augen seines Herzens, mit seinem inneren Blick, mit seiner inneren Ausrichtung. Dieser Blick ist verstellt, dieser Blick ist zugestellt durch andere Dinge, die er jetzt plötzlich in Überlebensgröße sieht. Er sieht einfach nicht mehr durch auf das, was er eigentlich sehen müsste. Können Sie sich vorstellen, im Winter, wenn die Scheibe Ihres Autos beschlagen ist, weil es gerade nicht in der Garage stand, und Sie sehen nichts oder die Scheibe zugefroren und man guckt einfach nicht mehr durch. Das ist die Not in dieser Situation. Und man muss sagen, das macht die Bibel sehr deutlich, genau darauf zielt der Teufel, darauf zielt der Widersacher, nämlich er will unser Vertrauen zu Gott beschädigen. Er will unseren Blick auf das zustellen, was wir am dringendsten sehen müssten, nämlich Gottes Verheißung. Und er will dann diese Sichtbehinderung gewissermaßen, diese plötzlich nicht mehr gegebene Orientierung, er will das dazu nutzen, der Teufel, um uns im Grunde genommen in die innere Auflehnung zu treiben. Und diese innere Auflehnung gegen Gott scheint uns dann gerechtfertigt, weil wir ja plötzlich nichts mehr sehen, weil es uns ja so schlecht geht, weil wir ja meinen, keinen Kontakt mehr zu ihm zu haben. Was dem Teufel nicht gelingt bei Hiob, ist Hiobs Glauben völlig auszulöschen. Das gelingt ihm nicht. Er wird gehalten, er wird immer noch gehalten. Wir denken an, dass Jesus mal zu Petrus gesagt hat später in Lukas 22, Vers 32. Lukas 22, Vers 32, der Teufel hat angestrebt, Petrus, euch zu sieben wie den Weizen, euch durchzuschütteln wie den Weizen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, dass dein Glaube darunter nicht zerbricht. Und jetzt haben wir hier Hiobs Situation. Nein, Hiob ist nicht völlig vom Glauben abgefallen. Hiob bestreitet nicht, dass es Gott gibt. Aber wie nimmt Hiob Gott wahr? Er nimmt ihn wahr nur noch als eine ferne Macht. Daran zweifelt er nicht. Dass Gott der Schöpfer ist, daran zweifelt er nicht. Dass von Gottes Machtwort sein Schicksal und das Schicksal der Welt abhängt, daran zweifelt Hiob nicht. Aber er kann Gott nicht mehr sehen als seinen persönlichen Herrn und seinen Beschützer. Er kann Gott nicht mehr sehen als diesen liebenden Vater, zu dem er sich in Kapitel 1 und in Kapitel 2, als das alles über ihn hereingebrochen war, geflüchtet hat. Da kann er ihn nicht mehr sehen. Dieser Blick auf seinen persönlichen Gott, der ihm eine Zuflucht ist, die Zuflucht, der ist ihm zugestellt. Und der beste Dienst der Freunde wäre nun gewesen, nachdem sie das eigentlich richtig gemacht haben. Sie haben erstmal sein Leid ein Stück weit einfach mit ausgehalten. Sie haben sein Leid einfach ein Stück weit mitgetragen, sofern man das von außen kann. Und manchmal, in manchen Situationen, ist das zunächst mal die einzige Hilfe, die wir jemandem geben können. Wenn er in ein tiefes Leid reinrutscht, manchmal hat man den Eindruck, man kann sich einfach erstmal nur mit daneben setzen und mitweinen oder einfach still dabei sein und sagen, es ist wirklich unvorstellbar, es ist nicht auszuhalten, es ist nicht zu fassen und mit ihm zu beten und bei ihm zu sein. Manchmal ist das erstmal das Einzige, was wir tun können und das haben diese Freunde hier offensichtlich getan. Aber jetzt wäre der zweite Schritt gekommen und jetzt wäre es ihre Aufgabe gewesen, den Blick auf Gott ihm wieder frei zu machen. Das wäre jetzt der nächste ganz wichtige Dienst gewesen. Und das hat ja nichts mit platter Vertröstung zu tun. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man sagt, ach Hiob, wird schon wieder gut werden. Wer sagt denn, dass es wieder gut wird? Ach Hiob, die Zeit heilt alle Wunden. Das stimmt ja gar nicht. Nein, das hätte ihm nichts geholfen. Das meine ich auch nicht. Sondern es wäre jetzt darauf angekommen, dass er den Blick auf Gott ihm wieder frei macht. Dass die Freunde sagen, Mensch, schau mal, Hiob, es ist brutal, es ist unvorstellbar. Aber lass uns daran festhalten, dass Gott immer noch da ist. Das haben sie dann leider nicht getan. Aber es ist jetzt für uns, finde ich, sehr berührend, dass Gottes Wort uns den Hiob in dieser ungeschützten Situation zugänglich macht. Wahrscheinlich hat Gott uns das auch deshalb so mitteilen lassen, damit wir in unseren Nöten nicht untergehen. Und damit wir diesen Täuschungsversuch des Teufels, mit dem er den Hiob zunächst in diesen Strudel zieht, damit wir diesen Täuschungsversuch des Teufels vielleicht etwas früher erkennen können, als Hiob das gemerkt hat. Bei Hiob ist es ja noch wenigstens gut ausgegangen. Das werden wir morgen sehen. Also wir machen morgen dann einen riesigen Sprung an das Ende zu Kapitel 42. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Ja? Und für Hiob hat er länger gedauert als für uns in diesen kurzen Tagen, wo wir eben nicht mehr Tage gemeinsam Zeit haben. Und sie sollen wenigstens den Schluss dann auch noch ordentlich vor Augen geführt bekommen. Aber tja, dass wir den Täuschungsversuch des Teufels möglichst eher durchschauen, als es Hiob tat, als ihm dieser Blick verstellt wurde. Und deswegen möchte ich Sie einladen, jetzt in den nächsten Minuten nochmal genau mit hinzusehen, was kann eigentlich geschehen? Was kann geschehen mit unserem Denken und mit unseren Gefühlen? Wir sind ja immer so eine ganze Mischung, wir sind ja so ein Bündel von Gedanken, von Gefühlen, die wir gar nicht alle immer so kontrollieren können. Was kann geschehen mit unserem Denken und mit unserem Fühlen, wenn es dem Teufel gelingt, unseren Blick auf Gott in dieser Weise zu verstellen? Das wollen wir jetzt gemeinsam gewissermaßen wie in einer Fallstudie an Hiob versuchen zu erkennen. Und das Erste, was wir sehen, wenn unser Blick verstellt ist, dann wird unser Leben wertlos. Das ist der erste Punkt. Dann wird unser Leben wertlos. Nicht an sich, nicht bei Gott, aber in unseren Augen. Dann wird unser Leben wertlos. Und Hiob sagt hier, es lohnt sich nicht, Gott. Am besten streichst du meinen Geburtstag aus dem Kalender. Am besten machst du alles rückgängig. Es lohnt sich nicht. Und schauen Sie, Hiob ist übrigens nicht der einzige Gottesmann geblieben, der so gedacht hat in seiner Not. Ein anderes Beispiel ist der berühmte Prophet Jeremia. Der hat das 1400 Jahre später, also Hiob ist ja sehr, sehr früh, Jeremia 1400 Jahre später hat er das ganz ähnlich erfahren. Ich lese nur mal ganz kurz da rein, Jeremia 20 ab Vers 14. Jeremia 20 ab Vers 14, da sagt Jeremia das auch. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde, der Tag, an dem meine Mutter mich zur Welt gebracht hat, er sei nicht gesegnet. Verflucht sei der Mann, der meinem Vater die frohe Botschaft gebracht hat, dir ist ein Knabe geboren, der ihn hocherfreut sein ließ. Diesem Mann ergehe es wie den Städten, die der Herr umgekehrt hat, ohne dass sie ihn reute. Lass ihn Geschrei hören am Morgen und Kriegslärm zur Mittagszeit, weil er mich nicht im Mutterschoß tötete, sodass meine Mutter mein Grab geworden wäre und sie ewig schwanger geblieben wäre. Warum bin ich doch aus dem Mutterschoß hervorgegangen, nur um Mühsal und Kummer zu sehen? Das ist Jeremia. Und wir lesen das hier fast wortgleich bei Hiob. Und natürlich durch diese dichterische Sprache beschreibt er das in aufwühlenden Bildern. Und dadurch wird so deutlich, wohin er getrieben wird von seinen Gefühlen. Also wir können jetzt nicht jeden Vers bis ins Letzte analysieren, aber ich möchte versuchen, Ihnen so ein bisschen das Gefühl für diese Verse zu vermitteln. Diese innere Dynamik, dieses innere Umgetriebensein, das man hier doch ja miterleben muss, wenn man das liest. Vers 3, da sagt er, O wäre doch der Tag ausgelöscht, da ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach, ein Knabe ist gezeugt. Dieser Vers umgreift den Tag seiner Geburt bis zurück zu seiner Empfängnis, also die gesamten 9 Monate. Ja? Wörtlich kann man übersetzen, es verschwinde der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach, ein Knäblein ist empfangen. Jetzt frage ich mich, ist das vielleicht mein Handy? So torpediert man sich selbst. Nein, es war das Handy meiner Frau. Alles gut. Aber ich habe dich nicht angerufen, ja? Okay, also, ja, es verschwinde der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, die sprang Kneblein, ist empfangen. Also zurück von seinem Geburtstag bis zu dem Tag der Empfängnis, sagt er, möge das doch alles nicht passiert sein. Und hier ist aber, Klammerbemerkung, eine interessante Beobachtung. Aus Gottes Sicht, wenn er sagt, dieser Tag, es wurde ein Kneblein empfangen, dann bis hin zur Geburt, macht deutlich, dass was empfangen wird im Moment der Empfängnis, ist eben nicht ein anonymes genetisches Produkt, ein Klumpen, ein Produkt, das dann noch eine Zeit lang zur Disposition gestellt werden dürfe, sondern im Hebräischen steht hier das Wort ein Knäblein empfangen, da steht im Hebräischen das Wort Geber und das bedeutet ein Knabe. Und dieses Wort, das beschreibt schon einen kräftigen jungen Mann, also eine Persönlichkeit, die da heranreift. Und das heißt, im Moment der Empfängnis ist da schon diese Persönlichkeit da, ist da schon dieser Knabe da im Wesentlichen, ist die ganze Identität eigentlich schon da. Und deswegen ist dieser Mensch von der ersten Sekunde an geschützt. Und diese Sicht haben zwei große Juristen unserer Bundesrepublik einmal beschrieben als die substanzielle Position unseres Grundgesetzes. Das eine ist Professor Dürich, der war einer der wichtigsten Kommentatoren des Grundgesetzes. Und er hat es so gesagt, im Augenblick der Zeugung, und es ist für uns in dieser Zeit erst recht wichtig, uns an diese Grundlagen zu erinnern. Er hat gesagt, im Augenblick der Zeugung entsteht der neue Wesens- und Persönlichkeitskern, der sich hinfort nicht mehr ändert. In ihm ist alles Wesentliche und Wesenhafte dieses Menschen bereits beschlossen. Er treibt zur Entfaltung dessen, was keimhaft bereits in ihm liegt und bewirkt, dass der Mensch, mag er wachsen oder vergehen, stets er selber bleibt. Zitat Ende. So Günther Dürich, einer der bedeutendsten Grundgesetzkommentatoren. Und ein anderer bedeutender Verfassungsrechtler, Professor Böckenförde, hat es dann so ausgedrückt. Er hat gesagt, der Nasciturus, und Nasciturus ist dieser wunderbare Ausdruck der Juristen für den Embryo im Mutterleib. Nasciturus heißt eigentlich wörtlich übersetzt, der geboren werden wird. Das ist der Nasciturus, dieser Mensch, der da schon da ist, der geboren werden wird. Und Professor Böckenförde schreibt über ihn, der Nasciturus ist deshalb Kraft seiner Menschenwürde Inhaber des Grundrechts auf Leben im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 des Grundgesetzes. Es gibt kein allgemeineres Recht der Menschheit als Recht auf Leben überhaupt. Zitat Ende. Und deshalb, so haben Böckenförde und Dürich gefolgert, steht dieser Mensch von der ersten Sekunde an unter dem absoluten Schutz des Grundgesetzes. Er hat ein Recht auf Leben. Und deswegen kommen wir nicht umhin festzustellen, dass Abtreibung ja Mord ist. Abtreibung ist Tötung eines Menschen. Und wir dürfen das nicht vergessen. Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, an das, was heute in manchen Bereichen der Gesellschaft so als ein ganz selbstverständliches Recht, als ein ganz selbstverständlicher Vorgang einfach hingenommen wird. Nein, Dürich und Böckenförde haben deutlich gemacht, was auch die Bibel sagt. Es ist ein Mensch von Anfang an und dieser Mensch steht auch unter dem Schutz Gottes sowieso. Wer sich an diesen Menschen vergreift, vergreift sich auch an Gott. Und er steht auch unter dem Schutz unseres Grundgesetzes. Klammer wieder zu. Ich bin empfangen worden als ein Knäblein, sagt Hiob. Aber dann sagt er ja, wäre ich nie geboren. Und in den folgenden Versen, da türmt er sozusagen eine Kaskade, einen Aufbau von ja irrigen Wünschen übereinander, die alle nur dieses eine Ziel verfolgen, dass es ihn nicht gäbe. Das geht aus all diesen Versen, Vers 4 bis Vers 9 bis Vers 10 hervor. Nur einige Beispiele, Vers 4 bis 5. Da sagt er, wäre doch dieser Tag Finsternis geblieben, hätte doch Gott in der Höhe sich nicht um ihn gekümmert, wäre doch niemals das Tageslicht über ihm aufgeleuchtet, hätte es diesen Tag doch nie gegeben, hätte er nie das Licht der Welt erblickt. Und dann, ja, verwünscht Hiob gewissermaßen die Nacht seiner Empfängnis in den Versen 6 bis 9. Und jene Nacht hätte doch das Dunkel sie hinweggerafft, hätte sie sich nur nicht gefreut unter den Tagen des Jahres. Oder Vers 7, wäre doch jene Nacht unfruchtbar geblieben, hätte doch kein Jubel sie erreicht. Natürlich hat Jubel sie erreicht. Dieser ganz natürliche Jubel über neu geschenktes Leben. Dieser ganz selbstverständliche, natürliche Jubel, der auch einem Heiden das Herz erwärmt, der nichts von Gott weiß. Einfach diese Freude über dieses neue Leben. Eine Situation, in der auch mancher Atheist sich fragt, wo das eigentlich alles herkommt. Und dieser Jubel über das Wunder dieses kleinen Menschenwesens, das da plötzlich da ist. Und dann sagt Hiob, hätte es das doch alles nie gegeben über mein Leben. Hätte sich doch niemand über mich gefreut, dass ich gekommen bin. Und dann Vers 8 sagt er, hätten sie doch verwünscht diese Nacht, die den Tag verfluchen können. Da spricht er von diesen professionellen Verfluchern, die es damals offensichtlich gab. Sie erinnern sich an die Klageweiber. Das waren Leute, die man zu Beerdigungen oftmals bestellte und bezahlte. Also wenn jemand Sorge hatte, dass bei seiner Beerdigung nicht genug geweint werden würde und die Leute sagen würden, oh, gut, dass er endlich weg ist, ja, dann tat er gut daran, sich Klageweiber zu bestellen, die dann dafür sorgten, dass das Gejammer auch laut genug ausfiel. Ja? Von solchen Leuten redet Hiob hier. Und er sagt, hätten sich doch, sie doch die verwünscht, also die professionellen Verwünscher gewissermaßen. Und dann fügt er hinzu, die Wirksamkeit ihrer Verfluchung zeigt sich daran, dass sie sogar den Leviathan aufwecken können. Das ist ein Bild, ein Vergleich, den er hier bringt. Sie müssen wissen, der Leviathan, der galt als ein zerstörerisches, supermächtiges Seeungeheuer, vielleicht als ein Dinosaurier. Der Leviathan galt als personifizierte Macht, die Gottes Ordnung zerstören will. Und Hiob verwendet das hier offensichtlich als dichterisches Bild und sagt, während doch diese professionellen Verflucher gekommen, die so toll verfluchen können, dass sie sogar diesen Leviathan aufwecken, sodass der dann endlich diesen Tag hätte zerstören können, an dem ich geboren wurde. Und Sie sehen, wie er sich da reinsteigert, wie er über jede Möglichkeit nachdenkt, dass doch sein Leben ungeschehen gemacht werden könnte. Und in Vers 9 sagt er dann, hätten sich doch die Sterne ihrer Morgendämmerung verfinstert, hätte sie doch auf Licht gehofft, ohne dass es erschienen wäre, hätte sie doch die Strahlen, diese Nacht, die Strahlen der Morgenröte nie durchschaut. Er sagt, wenn das gelänge, dann wird diese Nacht niemals aufhören. Sie wird nie mehr durch die Morgendämmerung zum Tag hindurchdringen. Das wäre das Beste gewesen. Und er spricht hier von den Wimpern der Morgenröte als Bild für den Sonnenaufgang. Die Wimpern der Morgenröte, das Bild für den Sonnenaufgang. Können Sie ja auch mal zu Ihrer Frau sagen, ne? Deine Wimpern, wie das Aufgehen der Morgenröte. Okay, Hiob war an dieser Stelle nicht romantisch zumute und er wollte eben, dass diese Nacht möglichst ungeschehen gemacht würde, diese Nacht soll rückgängig gemacht werden. Das ist eigentlich sein Wunsch, so kann man das zusammenfassen, ja. So wie eine mächtige Politikerin einst eine Wahl rückgängig machen wollte. Ja? Das war so der Gedanke, es soll möglichst ungeschehen gemacht werden, wirkungslos. Es soll einfach ausgelöscht werden, was da geschehen ist. Und der ist es damals auch gelungen, weil sie genügend willfährige Handlanger gefunden hat damals. Aber genau das ist es, was Hiob von dieser Nacht ersehnt. Und dann Vers 10 schließt das Ganze gewissermaßen ab. Da sagt er, doch sie verschloss mir nicht die Pforte des Mutterleibes und verbarg nicht den Jammer vor meinen Augen. Weil diese Nacht meine Geburt nicht verhindert hat, weil diese Nacht den Mutterleib nicht verschlossen hat, sei es dadurch, dass die Zeugung verhindert worden wäre 9 Monate vorher oder sei es, dass die Geburt einfach gescheitert wäre. Und schauen Sie, hier wird deutlich, wie weit sich Hiob in seiner verzweifelten Auflehnung von Gott entfernt hat. Wie er den Wert des Lebens plötzlich gar nicht mehr nach Gottes Maß bestimmen und messen kann. Woher kommt denn der Wert unseres Lebens? Die Bibel sagt das sehr eindeutig. Der Wert deines Lebens bemisst sich daran, dass Gott dich geschaffen hat. Dass Gott dir eine unverlierbare Gott-Ebenbildlichkeit geschenkt hat. Wie wir das in den ersten Kapiteln der Bibel lesen, dass egal wie gut Leute dich finden, egal wie gut du dich selbst findest, egal wie prachtvoll du durchs Leben schreitest oder wie erbärmlich du dich fühlst, der Wert deines Lebens hängt zu keinem Millimeter davon ab, zu keinem Zehntel Prozent, sondern der Wert deines Lebens hängt einzig davon ab, dass der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, dich gewollt hat. Und dich erschaffen hat, dich persönlich nach seinem Bild. Er hat dir Persönlichkeit geschenkt, wie sie nur Menschen haben. Eine Persönlichkeit, mit der er persönlich in Kontakt treten will. Das macht deinen Wert aus. Und das hatte Hiob mal gewusst. Das macht den Wert meines Lebens aus. Aber das weiß er nicht mehr. In diesen Momenten bemisst er den Wert seiner Person nur nach seinem eigenen Empfinden, nach seinen inneren Gefühlen und nach den äußeren Umständen. Davon macht er den Wert seines Lebens abhängig. Dieser verstellte Blick auf Gott, der macht unser Leben wertlos. Und Ich möchte Sie einfach fragen und Sie müssen sich diese Frage beantworten. Wonach bemisst du eigentlich den Wert deines Lebens? Und dann der einzige Lichtblick. Haben Sie gemerkt? Auch in dieser Situation zieht Hiob Selbsttötung nicht in Betracht. Dazu ist ihm Gottes Besitzrecht auf sein Leben einfach zu bewusst. Gottes Besitzrecht auf sein Leben, das er nicht antasten darf. Selbstmord zieht er nicht in Betracht, zu keinem Zeitpunkt. Und trotzdem nähert sich Hiobs Menschenbild in diesen Momenten doch dem an, was man dann ja später in der griechischen Mythologie etwa, in diesem Pessimismus gefunden hat, wo das immer wieder aufklingt. Ja? Also was ist das Allerbeste? Das Allerbeste ist, nicht geboren worden zu sein. Und was ist das Zweitbeste? Gleich nach der Geburt zu versterben. So finden Sie das in Teilen der griechischen Mythologie. Und so sagt es Hiob hier auch. Vers 11, warum starb ich nicht gleich bei der Geburt? Warum kam ich nicht um, sobald ich aus dem Mutterschoß hervorging? Warum, ja, interessante Formulierung, warum kamen mir Knie entgegen und wozu Brüste, dass ich daran trank? Also Hiob sagt jetzt, wenn ich meine Geburt schon nicht rückgängig machen kann, die Verse davor, dann, ja, warum bin ich dann nicht wenigstens bei der Geburt gestorben? Und schauen Sie, damit erklärt Hiob alles Gute, und das ist krass, das ist sehr, sehr tragisch, sehr zynisch fast im ersten Moment. Damit erklärt Hiob alles Gute, was ihm von Kindheit an widerfahren ist, für schlecht. Und er tritt mit diesen Worten Gottes Schöpfergnade mit Füßen. Und damit stoßen wir auf eine zweite Konsequenz. Eine Konsequenz, die selbst den Frommen ereilt, wenn sein Blick auf Gott verstellt ist. Das erste hatten wir gesehen, dann wird unser Leben wertlos. Und das zweite, dann wird unsere Lagebeurteilung bodenlos. Dann wird unsere Lagebeurteilung bodenlos. Und genau das sehen wir hier. Hiob sagt im Vers 12, warum nahm mich überhaupt jemand auf den Schoß? So ist das bei Luther sehr schön übersetzt. Warum nahm mich überhaupt jemand auf den Schoß? Wahrscheinlich sind hier die Knie des Vaters gemeint. Also zu Hiobs Zeit wurde das kleine Kind wohl schon kurz nach der Geburt dem Vater auf den Schoß gegeben. Und der Vater erteilte ihm dann den Segen und dokumentierte damit die Akzeptanz und die Aufnahme dieses Kindes in die Familie. Ja, das kann hier gemeint sein, diese Knie, die ihm entgegenkamen. Denkbar auch, dass die Knie der Mutter gemeint sind. Die Knie der Mutter, die das Kind an sich zieht, um ihm dann die Muttermilch zu geben. Warum kamen mir Knie entgegen, wozu Brüste, dass ich daran trank? Also hier wird diese familiäre Geborgenheit beschrieben. Diese Urgeborgenheit, ja, die der Schöpfer dem neuen Menschlein schenken will. Die auch Hiob von seinen Eltern erfahren durfte. Und was macht Hiob? Er verwirft das. Um gleich in den nächsten Versen zu verherrlichen, was den Menschen kaputt macht, nämlich den Tod. Und das meine ich damit, dass seine Lagebeurteilung bodenlos wird. Er verwirft das Gute, das Geborgene, das Tröstliche, Fürsorgliche, was Gott ihm geschenkt hat. Er sagt, warum ist das überhaupt passiert? Und er wünscht sich das und er verherrlicht das, was den Menschen kaputt macht, nämlich den Tod. Seine Lagebeurteilung wird bodenlos. Wir können auch sagen, ja, sie wird pervers. Also er verkehrt alles in sein Gegenteil. Und er wird dabei total wirklichkeitsfremd und auch letztlich selbstzerstörerisch. Und das sehen Sie, dieses Selbstzerstörerische daran, was für eine wirre Vorstellung Hiob hier plötzlich vom Tod entwickelt. So als wäre der Tod jetzt plötzlich die große Befreiung. Vers 13, so wie er sich den Tod vorstellt. Denn jetzt läge ich da und wäre still, ich wäre entschlafen und hätte nun Ruhe. Und Benedikt Peters sagt zu Recht, das ist ein kurzsichtiges Urteil. Wer leidet, sehnt sich oft nach dem Tod, als sei er ein Erlöser. Nach dem Tod hätte er sicher Ruhe, so glaubt er, von der gegenwärtigen Pein. Aber hätte er auch Ruhe, fragt Benedikt Peters, von noch größerer Pein? Und fügt dann hinzu, die Bibel spricht von ewiger Pein, die den erwartet, der ohne Gott, der ohne Jesus Christus stirbt, ohne Vergebung seiner Sünde. Und Benedikt Peters erinnert dann zum Beispiel an diesen Vers aus Matthäus 25, wo Jesus selbst in Kapitel 46 gesagt hat, über die, die ohne Vergebung, die ohne Jesu Nähe, ohne an ihn geglaubt zu haben, sterben. Da sagt er, und sie werden in die ewige Strafe hineingehen. Sie werden in die ewige Strafe hineingehen. Und von daher muss man sagen, der Tod ist keine Erlösung. Das sagt die Bibel nirgendwo.
Und dieser Vers 13, denn jetzt läge ich da und wäre still, ich wäre entschlafen, hätte nur meine Ruhe. Wissen Sie, der erinnert mich an dieses weit verbreitete Kürzel RIP. Das finden Sie manchmal so in Traueranzeigen oder über Facebook oder Twitter wird das so als letzter Gruß oft einem Verstorbenen hinterhergeschickt. Ja, RIP, Rest in Peace. Und damit verbunden ist die Auffassung, dass derjenige, der das schreibt, sagt, ja Mensch, er ist jetzt gestorben, aber jetzt hat er wenigstens Frieden. Und das ist der letzte Gruß, den ich ihm noch hinterher schicke, RIP. Achten Sie mal drauf, Rest in Peace. Und die Bibel warnt uns davor, dass das ein ganz schwerwiegender Irrtum ist, so zu denken. Weil das nicht der Fall ist. Diese Welt zu verlassen bedeutet nicht automatisch in den großen Frieden einzugehen. Was sagt das Neue Testament, Hebräer 9, Vers 27? Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht Gottes. Von wegen, danach aber Rest in Peace. Sondern es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht Gottes. Und die Bibel sagt genauso deutlich, dass wir in diesem Gericht Gottes nur dann bestehen können, wenn wir den Retter, der uns die Vergebung unserer Sünde schenken will, die Vergebung unserer Gottlosigkeit und unseres Unglaubens schenken will, wenn wir den nicht abweisen von unserem Leben, sondern wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir zugeben, wie sehr wir ihn brauchen, auch wenn wir das als normaler Mensch normalerweise nicht sehen, der normale Mensch verschwendet keinen Gedanken daran, dass er möglicherweise Jesus brauchen könnte. Dazu muss uns Gott erst die Augen öffnen, dass wir kapieren, wir leben in der Gegenwart eines heiligen Gottes, dem wir unser Leben verdanken, der uns alles Gute geschenkt hat, was wir haben, aber dem wir unendlich viel schuldig geblieben sind und der uns, wenn er denn heilig und gerecht bleiben will, verurteilen müsste, wenn er Gott bleiben will und der aber diesen einen Weg für uns gebahnt hat, dass er die Strafe selbst auf sich genommen hat in seinem geliebten Sohn Jesus Christus und den wir deshalb brauchen. Und an den wir uns deshalb wenden müssen und den wir deshalb nicht abweisen dürfen von unserem Leben, wenn wir vorbereitet sein wollen aus dem Schritt hinaus aus dieser Welt. Und wenn dieser Schritt wirklich ein Schritt in den Frieden, dann wirklich in den ewigen Frieden bei Gott werden soll. Nur dann gilt für uns Rest in Peace. Aber nicht einfach, weil wir diese Welt verlassen. Und all das scheint Hiob in dieser Weise nicht mehr zu sehen. Er verherrlicht den Tod geradezu. Und er beschwört jene moderne Illusion, das ist unheimlich modern, diese Verse, die uns bei unseren Zeitgenossen immer wieder begegnen und die uns auch hoffentlich, wenn wir das so hören, von unseren Zeitgenossen erschrecken. Hier beschreibt Hiob nämlich den Tod als den großen Gleichmacher, der er aber nicht ist, ab Vers 14. Und Sie merken, wir kommen ganz gut voran hier in diesem Kapitel. Nun beschreibt er, wie er sich das Sterben gewissermaßen vorstellt. Zusammen mit Königen und Ratgebern der Erde werde ich dort liegen, die sich längst verfallene Paläste erbauten, oder mit Fürsten reich an Gold, die in ihren Häusern Silber häuften. Oder wäre ich doch niemals da gewesen wie eine verscharrte Fehlgeburt, den Kindern gleich, die nie das Licht der Welt erblickten, doch dort hört das Toben der Gottlosen auf, also im Tod. Dort finden die Erschöpften Ruhe. Dort sind alle Gefangenen in Frieden. Sie hören die Stimme des Treibers nicht mehr. Kleine und Große sind dort gleich. Und der Knecht ist frei von seinem Herrn. Das ist sehr modern. Der Tod als der große Gleichmacher. So verwirrt ist Hiob, der doch Gott kennt, dass er das in diesen Momenten so voraussetzt. Ja, seine Lagebeurteilung wird wirklich bodenlos. Und Hiob sieht sich hier, das ist ein bisschen kompliziert formuliert, ist ja dichterische Sprache, so müssen Sie das verstehen, er sieht sich Seite an Seite mit einstmals gestressten Königen und Politikern, die sich zu Lebzeiten damit abgeschuftet haben, große Bauten zu errichten, ja, die sich längst verfallene Paläste erbauten. Die Paläste sind inzwischen auch verödet. Das zeigt die ganze Vergeblichkeit ihres Lebenswerkes. Was hat es gebracht? Im Letzten nichts. Die größte Firma, was hat es gebracht? Im Letzten nichts. Aber im Totenreich, sagt Hiob, dann werden wir alle gleich sein und dann werden wir endlich Ruhe und dann werden wir alle Frieden haben. Und ja, ist krass. Und in Vers 16 kehrt Hiob dann zurück zu deinem Todeswunsch, am besten gleich am Anfang, als Fehlgeburt. Und wenn Sie sich diese Formulierung nochmal anhören, Vers 16, wäre ich niemals da gewesen wie eine verscharrte Fehlgeburt, den Kindern gleich, die nie das Licht der Welt erblickten. Also bei aller Vorsicht und bei allem Respekt, aber diese Formulierung kann man fast makaber nennen. Ja, wenn man bedenkt, wie viel menschliches Leid sich jeweils dahinter verbirgt. Eine Fehlgeburt, wie verscharrt. Also Hiob würde hier manchem existenzialistischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts alle Ehre machen, die ja auch immer wieder sehr, sehr krass das menschliche Elend beschrieben haben. Und ich musste so denken, gegen diese Formulierung, da liest sich der französische Skandalschriftsteller Michel Houellebecq fast wie Erbauungsliteratur. Ja, Houellebecq hat vor einiger Zeit mal gesagt, ich bin christlich in dem Sinne, dass ich dem Schrecken einer Welt ohne Gott Ausdruck verleihe. Interessantes Zitat. Ich bin christlich, sagt Houellebecq, in dem Sinne, dass ich dem Schrecken einer Welt ohne Gott Ausdruck verleihe. Damit sagt Houellebecq, die Welt ohne Gott denken zu müssen, ist nicht mehr auszuhalten. Die Welt ohne Gott denken zu müssen, ist einfach nicht mehr auszuhalten. Sagt dieser skandalträchtige französische Autor. Aber Hiob beschreibt das viel harmloser. Hiob beschreibt sogar das Totenreich ohne Schrecken. Er beschreibt das Totenreich, als sei dort alle Verzweiflung und alle Feindschaft beendet. Dort hört das Toben der Gottlosen auf, Vers 17, dort finden die Erschöpften Ruhe, dort sind alle Gefangenen in Frieden, sie hören die Stimme des Treibers nicht mehr. Kleine und Große sind dort gleich und der Knecht ist frei von seinem Herrn. Das stimmt nicht. Der Knecht mag frei geworden sein, in Anführungsstrichen, von seinem Herrn, aber was hat er jetzt dagegen eingetauscht? Die Bibel beschreibt den Tod nicht als Gleichmacher, sondern als Zweiteiler. Die Bibel beschreibt den Tod nicht als Gleichmacher, sondern als Zweiteiler. Himmel oder Hölle, Rettung oder Verlorenheit. Und natürlich kannte Hiob all diese Beschreibungen noch nicht, wie Jesus das in Johannes 5, Vers 28, 29 beschreibt oder in Lukas 16. Das kannte Hiob natürlich alles noch nicht. Aber er hatte bewusst mit Gott gelebt. Er wusste, es gibt entweder oder. Und diese Verse finde ich deswegen so bedrückend, die wir jetzt gelesen haben, weil man hier im Grunde genommen mit anschauen muss, wie der eigentlich gläubige Hiob Schritt für Schritt in seiner gefühlten Gottesferne, in diesem verstellten Blick, jedes Urteilsvermögen dahinfahren lässt. Ja, wie er das Gute verschmäht und diese Geborgenheit im Elternhaus nachträglich für schlecht erklärt, hätte ich das doch nie erlebt. Und wie er die Gefahr des Todes verharmlost und den Tod zum großen Gleichmacher hier emporhebt. Jegliche Orientierungslosigkeit ist hier sichtbar. Seine Lagebeurteilung wird bodenlos. Und dann ein letztes. Wir sehen noch eine dritte Folge, die sich einstellt, die nach uns greift, die uns im Grunde genommen verwirren will, wenn der Blick auf Gott verstellt ist. Dann wird das Leben wertlos, dann wird die Lagebeurteilung bodenlos und dann ein letztes. Dann wird die Perspektive aussichtslos. Ab Vers 20. Da sagt Hiob, warum lässt er den Mühseligen überhaupt das Licht sehen und gibt Leben den Verbitterten? Und denen, die auf den Tod harren, und er kommt nicht, die nach ihm graben, mehr als nach verborgenen Schätzen, die sich jubelnd freuen würden, die frohlockten, wenn sie ein Grab fänden. Dem Mann, dem sein Weg verborgen ist, den Gott ringsum eingeschlossen hat. Denn statt zu essen säuft sich und mein Gestöhn ergießt sich wie Wasser. Denn das Schreckliche, das ich befürchtet habe, ist über mich gekommen und wovor mir graute, das hat mich getroffen. Ich konnte nicht ruhen und nicht rasten, und kaum hatte ich mich etwas erholt, so kam ein neuer Sturm über mich. Das ist krass. Das ist das Letzte, dann wird die Perspektive aussichtslos. Hiob sagt, was für ein Sinn hat es überhaupt noch, dass Gott mich weiterleben lässt. Warum, Gott, lässt du das Licht des Tages überhaupt noch über mir aufgehen? Warum kann meine Existenz nicht einfach im Dunkel verschwinden? Was nützt mir das Licht, wenn das Licht doch jeden Tag wieder neu nur meinen ganzen traurigen Lebenszustand bescheint? Was nützt mir das, wenn dein Licht je, was bringt mir der Tag, wenn der Tag kommt, wenn er nur mein ganzes Elend, meine ganze Armut, meine ganze Krankheit, meine ganze Hoffnungslosigkeit wieder neu ins Licht taucht? Warum erhält Gott dem Menschen das Leben? Und dann in Vers 23, dem Mann, dem sein Weg verborgen ist, also der Mann, der überhaupt keine Ahnung mehr hat, wo soll es morgen überhaupt noch lang gehen? Wo geht es überhaupt noch weiter? Es ist wie eine schwarze Wand. Ich gucke immer nur noch gegen die schwarze Wand. Und es gibt überhaupt kein Fünkchen Perspektive, überhaupt kein bisschen Hoffnung mehr. Und das Einzige, was ich überhaupt noch mit Hoffnung verbinden kann, sind Befürchtungen, sind schreckliche Vorahnungen. Vers 25, denn das Schreckliche, das ich befürchtet habe, das ist über mich gekommen. Und wovor mir graute, das hat mich getroffen. Also ich kann im Grunde genommen immer nur noch das Schlimmste denken und garantiert wird es so kommen oder noch schlimmer. Und dann diese Formulierung, der Mann, dem Gott den Pfad ringsum verzäunt hat. Das ist auch ein sehr starkes Bild. Hiob sagt, ringsum ist alles dicht. Ob ich nach vorne, nach hinten, nach rechts, ich kann mich nicht mehr bewegen. Nach allen Seiten ist dieser Pfad verzäunt, egal in welche Richtung ich mich drehe und wende, es geht nicht mehr weiter, es wird immer enger. Ich erinnere mich noch, wie ein Mann mir das sagte, ein Kollege, auch ein Glaubensbruder, dessen Frau so schwer krank geworden war und der seine Situation beschrieb und er sagte, es ist, als wäre ich von allen Seiten eingemauert. Und genau das ist die Situation Hiobs. Und das müssen wir auch noch sehen. Seine Ausweglosigkeit führt nicht nur zur Abstumpfung und Resignation. Er sagt nicht einfach, naja, okay, es ist sowieso alles egal und es bringt nichts mehr und ich bin ganz gleichgültig. Nein, das ist viel schlimmer hier noch bei ihm. Das ist begleitet von einer quälenden inneren Unruhe. Vers 26, der letzte Vers, da sagt er, ich konnte nicht ruhen und nicht rasten und kaum hatte ich mich erholt, kam ein neuer Sturm über mich. Ja, ich komme einfach nicht zur Ruhe. Und diese Unruhe, die ist fast das Schlimmste. Weshalb Hiob sogar vom Tod noch erhofft, dass der Tod ihm doch endlich Ruhe bringen würde, auch wenn das eine Täuschung ist. Ja, das hat er gesagt in Vers 13. Dann läge ich da und wäre still und hätte nun Ruhe. Und in Vers 17 nochmal. Dort hört das Toben der Gottlosen auf. Dort finden die Erschöpften Ruhe. Er sehnt sich einfach danach, dass mal Schluss ist mit diesem ständigen Aufgewühltsein, in Angst versetzt sein, umgetrieben sein, dass auch die besten Beruhigungspillen nicht mehr zum Schweigen bringen können. Das alles treibt ihn um. Und nun, wir wissen, dass Hiob nicht mit Kapitel 3 endet und das ist auch gut so. Es wäre schrecklich, wenn das heute der letzte Abend wäre. Aber in diesen Augenblicken, wo er das so erlebt, da kann er sich bestimmt nicht vorstellen, dass es am Ende für ihn anders aussehen wird. Das ist ja manchmal so, wenn man dieses Grausen so vor Augen hat, dann denkt man, ja, soll das jemals wieder anders werden? Kann jemals da irgendwie ein Ausweg sich finden lassen? Und das Gute ist, im letzten Kapitel, in Kapitel 42, Vers 2, wird Hiob dann sagen zu Gott, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Das wird er dann am Ende erkennen. Das heißt, bei dir gibt es immer einen Ausweg. Das wird er begreifen, Gott, bei dir gibt es immer einen Ausweg. Aber vielleicht findet sich ja mancher in diesem dritten Kapitel wenigstens teilweise wieder. Vielleicht denkt mancher von Ihnen, ja, einige dieser Empfindungen, ich würde es nicht so radikal sagen wie Hiob, aber so in diese Richtung, das kann ich nachvollziehen, dass mir mein Leben plötzlich wertlos vorkam, dass meine Lagebeurteilung bodenlos geworden ist, dass ich völlig die Orientierung verloren habe, dass ich Gutes für Böse und Böses für Gut hielt und dass meine Perspektive aussichtslos geworden ist und ich über die Zukunft nur noch denken konnte im Sinne von Bedrohung. Alles, was mit Zukunft zu tun hatte, war für mich nur noch Bedrohung und kein bisschen Hoffnung mehr. Und die Frage, die wir zum Schluss stellen müssen, heißt ganz schlicht und ganz zwingend, wo ist hier ein Ausweg? Wo soll hier ein Ausweg sein? Dazu müssen wir noch einmal kurz zu unserer Anfangsbeobachtung zurückkommen. Und ich will Sie noch mal daran erinnern, womit wir gestartet waren, wo wir jetzt gewissermaßen am Ende, wohin wir zurückkehren. Wodurch passierte dieser Umschwung? Dieser Umschwung von Kapitel 2 zu Kapitel 3. Wie kam es zu diesem Abkippen in die totale Hoffnungslosigkeit und über die totale Hoffnungslosigkeit dann in die Todessehnsucht, die wir hier bei Hiob festgestellt haben? Was war der Auslöser? Der Auslöser war der verstellte Blick auf Gott. Das war der Auslöser, hatten wir gesagt. Dass Hiob seinen Gott nicht mehr sehen konnte, wie er ihn vorher gesehen hatte, also nicht im wörtlichen Sinne von sehen, dass er ein Gesicht, eine Figur sah, aber dass er ihn kannte, dass Gott ihm vertraut war, dass er in persönlicher Verbindung zu ihm stand, so wie wir in persönlicher Verbindung zu Gott und seinem Sohn Jesus Christus stehen können. Dadurch, dass wir jetzt wie ihm beten, dadurch, dass wir sehen, dass er in seinem Wort zu uns spricht, dadurch, dass wir wissen, wir können uns auf ihn verlassen. Und als das wegkippte, als das abbrach, da begann Hiobs Verzweiflung und Ausweglosigkeit. Da wurde ihm sein Leben wertlos, seine Lagebeurteilung bodenlos und seine Perspektive aussichtslos. Er wusste noch um Gottes Existenz, hatten wir ja gesagt. Aber er konnte Gott nicht mehr als seinen liebevollen Beschützer anrufen. Aber eines konnte der Teufel nicht. Der Teufel konnte es selbst dann nicht in dieser Situation, dass er Hiob dazu gebracht hat, Gott zu verfluchen oder Suizid zu begehen. Selbst in dieser Situation konnte es der Teufel nicht. Aber er konnte Hiob schwer zusetzen. Ja, zumindest für dieses Kapitel. Und es wird dann noch einige Zeit so weitergehen. Er konnte Hiobs Blick völlig auf Hiob lenken, so dass Hiob sein eigenes Leiden sah und seine eigenen Umstände und dass er nur darauf guckte und dass es für Hiob nur noch Hiob gab und Hiobs Leiden und Hiobs Not und Hiobs Probleme, diese totale Festlegung, diese totale Fixierung auf sich selbst. Und liebe Leute, solange wir das machen, haben wir verloren. Solange wir uns fesseln lassen an uns selbst. Und jeder von uns hat immer mal wieder von Zeit zu Zeit eine bestimmte Not. Das muss nicht die Totalkatastrophe sein, wie bei Hiob. Aber manchmal reicht ja schon eine kleinere Not, die uns fixiert. Und dann schauen wir nur darauf und drehen uns nur darum und sinnieren darüber und tun uns leid und beklagen uns und so weiter. Und wir schauen und schauen und schauen auf uns selbst. Und wir kommen damit nicht weiter. Das ist das Problem. Und liebe Leute, solange wir das machen, kommen wir nicht voran. Aber Gott hat uns versprochen. Und das ist jetzt das Gute, völlig unabhängig von den Umständen. Er hat gesagt, dass er immer da ist. Er hat versprochen, dass seine Leitung immer frei ist. Die Kinder lernen Psalm 50, Vers 15 als die Rufnummer Gottes. 50, 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das ist Gottes Rufnummer. 50, 15, der Psalm, Gott sagt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und darum kann David, König David in Psalm 25 sagen, das ganz, ganz bezeichnen. Ja, Psalm 25, Vers 15 sagt David, meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netz ziehen. Das ist genau das Gegenmittel dazu. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Da ist der Blick wieder frei. Und Psalm 25, 15 und Psalm 16, Vers 8 sagt derselbe David, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zu Rechten, so werde ich festbleiben und darum freut sich mein Herz. Das ist das Gegenmittel. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Der hatte auch dunkle Stunden, das wissen wir bei David. Bei David ging manches auch ziemlich abgedreht zu und Gott musste ihn oft wirklich wieder zurückbringen. Der hatte wirklich keinen unfallfreien Lebensweg, wahrlich nicht. Und trotzdem war ihm das so klar, ich brauche den Herrn vor Augen. Ich muss es lernen, auf ihn zu blicken, auf ihn zu hoffen, auf ihn zu vertrauen, nach ihm zu schreien und mich nicht auf mich selbst zurückwerfen zu lassen. Und das ist so, als ob David 1000 Jahre nach Hiob ganz bewusst die Lehre aus Hiob 3 zieht. So kam mir das vor, ja? Als ob David, der hat ja den Text auch gekannt, als ob er ganz bewusst die Lehre aus Hiob 3 zieht und sagt, was immer geschieht, was immer passiert, den Blick auf den Herrn darf mir niemand verstellen. Und darum muss ich kämpfen und darum wirklich ringen und Gott darum bitten, dass er verhindert, dass mir der Blick auf ihn selbst verstellt wird. Bitte Gott darum, er will diese Bitte so gerne hören. 1000 Jahre nach Hiob und dann 1000 Jahre nach David hat Gott uns den Blick auf sich nochmal leichter gemacht. 1000 Jahre nach David hat Gott nochmal alles endgültig weggewischt, was diesen Blick auf ihn verstellen könnte, als er uns in dem Herrn Jesus Christus sein Gesicht gezeigt hat. Und Jesus hat diese Kontaktgarantie Gottes nochmal erneuert, als er zum Beispiel Matthäus 11, Vers 28 gesagt hat, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Er hätte auch sagen können, kommt her zu mir, alle, die ihr euch fühlt, wie Hiob in Kapitel 3. Ich will euch, und dann steht da wörtlich im griechischen Text, zur Ruhe bringen. Anapauso hymas steht da. Wörtlich, ich will euch zur Ruhe bringen. Und Luther hat es sehr gut übersetzt, ich will euch Frieden geben. Kommt her zu mir, sagt Jesus. Und seitdem Jesus gekommen ist, muss keiner mehr woanders suchen. Und woanders im wahrsten Sinne des Wortes sein Heil suchen und seinen Trost. Und seine Rettung und seinen Schutz vor der Verzweiflung. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir. Und das ist eigentlich, wonach Hiob sich so gesehnt hat. Und was Hiob dann zwischendurch irrigerweise vom Tod erhoffte, diese Ruhe mitten im Sturm. Und die will Gott dir schenken. Gott hat nicht versprochen und Jesus hat nicht versprochen, dass er uns alle Wirrnisse dieses Lebens erspart. Er hat nirgendwo seinen Jüngern versprochen, dass sie ein leidfreies Leben haben werden. Oder auch nur ein angstfreies Leben. Er hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden und ich werde euch da durchbringen und ich werde euch nicht loslassen. Das Entscheidende ist, dass Jesus am Kreuz auf Golgatha Frieden gemacht hat zwischen Gott und uns. Dass Jesus die letzte, tiefste Ursache allen Unfriedens und aller Unruhe dort wirklich beseitigt hat, nämlich die Schuld, die uns von Gott trennt. Und er hat meine Strafe getragen und deine. Und er lädt dich jetzt ein, zu ihm zu kommen, sofern du das noch nicht getan hast, und zuzugeben, dass er dein einziger Retter ist. Und dass du das persönlich für dich im Glauben wirklich ergreifst und sagst, Jesus, ich danke dir, dass du für mich auch diesen Kreuzestod gestorben bist. Dass du auch meine Schuld beglichen hast und bezahlt hast, die mich für immer in die Verdammnis geworfen hätte. Und bei dir wird mein Herz zur Ruhe kommen, endlich. Und selbst wenn da noch so einige innere Ruhestörungen sind, die wir einfach aus unserem Leben mitbringen, und wenn es immer noch mal schlaflose Nächte geben wird, sicherlich, die wird es geben. Aber wir sind nie mehr allein und wir haben das nie mehr mit uns selbst abzumachen. Und deshalb, und so kommen wir zum Schluss, liegt die Fürstin zu Reuß sehr richtig mit ihrem Lied, das wir dann gleich auch noch singen werden, mit ihrem berühmten Lied über die quälende Unruhe der Menschen. Wenn sie sagt, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß, und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Warum? Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh. Sie schaffen, sie kommen und gehen. Und ihr Leben ist Arbeit und Mühe und Leid und Verzweiflung, könnte man hinzufügen. Warum ist das so? Sie suchen, was sie nicht finden, sagt Fürstin zu Reuß. Sie suchen, was sie nicht finden in Liebe und Ehre und Glück und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Es ist ein Ruf vorhanden für das arme, müde Herz, sagt es laut in allen Landen. Hier ist gestillet der Schmerz. Und man hört das und fragt, wo soll das sein? Und der letzte Vers gibt uns dann die Antwort. Es ist eine Ruhe gefunden für alle, fern und nah, in des Gottes Lammes Wunden, das ist ein Bild für Jesu Kreuzestod, in des Gottes Lammes Wunden am Kreuze auf Golgatha. Liebe Leute, damit ist noch nicht alles Leid einfach weggewischt. Aber es ist garantiert, dass Jesus uns durchbringt und dass Jesus uns dahin mitnimmt, wo es einmal auf ewig kein Leid mehr geben wird. Und deshalb schließe ich mit zwei Kronzeugen, die das beglaubigen. Der eine Kronzeuge stammt aus dem ersten Jahrhundert, das ist Paulus, und der zweite Kronzeuge ist ein junger Soldat aus dem 20. Jahrhundert. Also zwei Kronzeugen dafür, dass Gott wirklich durchträgt und uns wirklich Frieden schenkt durch alles Leidvolle hindurch. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Abvers 8. Als der Apostel, da schreibt er, wir werden überall bedrängt, aber wir werden nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Und dann beschließt er dieses vierte Kapitel, indem er sagt, unsere Bedrängnis, die da ist, ja, die schnell und vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen starke Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich oder vergänglich. Was aber unsichtbar ist, also das, was Jesus uns schenkt, das ist ewig. Und der zweite Kronzeuge dafür, dass Jesus festhält und durchbringt, ein unbekannter Soldat aus dem 20. Jahrhundert namens Herbert Sack. Dieser Herbert Sack war mittendrin im sogenannten Kessel von Stalingrad bei dieser grauenvollen Schlacht im Januar 1943. Dieser Mann hat die Angst miterlebt und das Grauen, aber er hat uns ein getrostes und helles Zeugnis hinterlassen aus jenen Stunden, bevor Gott ihn dann irgendwann in diesen Tagen heimgerufen hat. Aber bevor er heimgerufen wurde, konnte dieser Herbert Sack noch ein Gedicht schreiben. Ein Gedicht, ja, das man möchte fast denken, Gott selbst ihm ins Herz gelegt hat. Erscheinen meines Gottes Wege mir seltsam, rätselhaft und schwer. Und gehen Wünsche, die ich hege, still unter in der Sorgen Meer, will trüb und schwer der Tag verrinnen, der mir nur Schmerzen und Qual gebracht. Dann darf ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn mir zu hoch des Herrn Gedanken, zu tief die Brunnen seiner Huld, wenn alle Stützen haltlos wanken, die Kraft mir fehlt und die Geduld, wenn gar mein Blick kein Ziel mehr findet, so war es ja bei Hiob, perspektivlos, wenn gar mein Blick kein Ziel mehr findet, in banger, tränenreicher Nacht, ein Glaubensfünkchen dennoch kündet, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn über ungelösten Fragen mein Herz verzweiflungsvoll erbebt, an Gottes Liebe will verzagen, weil sich mein Unverstand erhebt, dann darf ich all mein müdes Sehnen in Gottes Hände legen sacht und leise sprechen, trotz der Tränen, dass Gott nie einen Fehler macht. Drum still mein Herz und lass vergehen, was irdisch und vergänglich heißt. Im Lichte droben wirst du sehen, dass gut die Wege, die er weist. Und müsstest du dein Liebstes missen, ja ging's durch kalte, finstere Nacht. Halt fest an diesem seligen Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht. Am Ende wird auch Hiob in dieses Lied mit einstimmen. Und dieser Gott ist unser Gott. Darum lasst uns auch zu ihm beten. Allmächtiger Gott und Vater, das erschüttert uns, wenn wir sehen, wie tief dieses Leid war, was den Hiob gepackt hat. Und wir danken dir, dass er aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht hat, sondern dass du dafür gesorgt hast, dass diese Momentaufnahme, dieses Innerste von Hiob wirklich festgehalten wurde in diesem so kostbaren Zeugnis, Herr, dass du uns durch dein Wort Einblick in dieses Leiden gibst, aber dass du uns auch lehrst, was es bedeutet, Herr, und dass wir daraus lernen dürfen, dass wir den Blick auf dich so dringend brauchen, Herr. Und wir bitten dich darum, mach du uns diesen Blick immer wieder frei, wenn wir drohen zu versinken in unserem eigenen Leid oder in unserer eigenen Trübsal oder in unserem eigenen Mitleid, Herr. Mach uns den Blick wieder frei und zieh uns fest zu dir und hab Dank, dass deine Kraft ausreicht, dass du versprochen hast, du wirst uns nicht mehr erfahren lassen, als wir aushalten können. Und du wirst uns nie zu spät bewahren und schützen, Herr. Wir wollen uns darauf verlassen. Und Herr, wir wollen dich für diejenigen unter uns bitten, die vielleicht oder die es auch mithören an den Geräten, die zurzeit in einem schweren Leid stecken, die eine Not erfahren, die sie nicht einordnen können und die vielleicht schon lange dauert und die sie sehr, sehr traurig macht. Ach Herr, bitte ermutige du sie und richte du ihren Blick und unser aller Blick fest auf dich, auf deine Macht, auf deine Treue. Und so bring uns durch, auch durch die nächste Zeit. Wir danken dir, dass du immer der Allmächtige bleibst und immer der Treue. Und allmächtiger Gott, dass du uns in deinem geliebten Sohn Jesus Christus so nahe gekommen bist, Herr, dass wir wissen dürfen, wir dürfen dich anrufen, unseren Retter und unseren König. Amen.